Also wenn wir von Talent sprechen, gehen wir immer davon aus, dass in den Leuten mehr schlummert, als wir offensichtlich sehen. Es braucht eine Umgebung und eine Förderung, damit diese Talente sich entwickeln können zu etwas, was uns vorschwebt.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftsorte. Ich bin Lilly Stegner und wir sprechen hier über spannende Themen rund um die Talente der Zukunft. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Denn wer oder was ist denn nun ein Talent im Kontext von Arbeit? Ist es eine Person, die sich abhebt und andere überstrahlt? Sind es einzelne Fähigkeiten, die in mehr oder weniger starker Ausprägung vielleicht bei ganz vielen Menschen in einem Unternehmen da sind? Das sind Fragen, die man nicht so pauschal beantworten kann. Denn sowas definiert jedes Unternehmen ein Stück weit auch für sich selbst. Deswegen habe ich einfach mal ein paar Unternehmen gefragt. 5 Stück an der Zahl. Manche der Leute kennt ihr schon aus anderen Episoden von Zukunftsorte. Andere habe ich speziell wegen meiner Fragen in Sachen Talentförderung angesprochen. Und ich habe sie immer dasselbe gefragt. Was ist für sie ein Talent? Wie wird es bei ihnen gefördert? Und wie stellen sie sicher, dass niemand übersehen wird? Die Antworten auf diese Frage, die streue ich immer mal wieder ein hier in dieser Episode. Aber natürlich habe ich mich auch mit jemandem unterhalten, der das Thema wissenschaftlich betrachtet. Annette Kluge ist Psychologin und als Professorin am Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Uni Bochum tätig. Bevor wir aber zu dem Gespräch kommen, hören wir doch mal ins erste Blitzlicht aus einem Unternehmen rein. Wir starten bei Schneider Electric. Dort habe ich Gabriele van La Rossa getroffen. Sie kümmert sich bei Schneider Electric um die Beziehung mit den Universitäten und ist damit ganz nah dran an den jungen Talenten.
Hallo Gabi.
Hallo, grüß dich Lilly. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über das Thema Talentförderung. Was bedeutet dieser Begriff denn bei dir im Unternehmen?
Also bei uns ist es grundsätzlich so, dass erstmal jeder Schneider Electric Mitarbeiter ein Talent mit Potenzial ist. Das heißt, zusätzlich stellen wir uns natürlich auch den Herausforderungen, denen der demografische Wandel, Fachkräftemangel, technologischer Wandel und eben auch das Thema Fokussierung auf KI, auf Digitalisierung mit sich bringt. Und das bedeutet, wir haben natürlich auch nochmal einen speziellen Blick auf sogenannte EEC-Talente. Das sind für uns die Early in Career. Das heißt, das sind Schüler, Auszubildende, Studierende, Absolventen, also junge Menschen, die eben mit einem ganz anderen Blick, mit ganz anderen erlernten Technologien und auch Begeisterungen in den Arbeitsmarkt kommen.
Also wirklich die Talente der Zukunft, weil sie noch sehr lange im Arbeitsleben sein werden.
Genau, richtig.
Was gibt es bei euch denn für konkrete Maßnahmen oder Programme, um eben genau diese Menschen zu fördern, damit sie dahin kommen, wo sie dann auch was verändern können?
Vorweg möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal unsere Impact-Werte stellen. Und zwar steht da jeder Buchstabe für einen entsprechenden Wert. Und dieses I am Anfang steht für Inklusivität und das T zum Beispiel am Ende für Teamwork. Und das sind letztendlich so die beiden Werte, die das Zugehörigkeitsgefühl von Mitarbeitern zu einem Unternehmen stärken. Und hinzu kommt dann für uns eben auch noch ganz wichtig das Thema Mastery und Curiosity, so dass wir eben da auch die Innovationskraft mit fördern. Das heißt, das sind auch so die Themen, wo wir nicht nur in den Werten hinschauen, sondern auch bei Talentgewinnung letztendlich genau den Fokus darauf legen. Und genauso sind im Prinzip auch die Förderprogramme für Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind, aber auch für Mitarbeiter, die ins Unternehmen reinkommen, aufgebaut. Das heißt, wir haben hier zwei ganz wichtige Säulen. Das ist einmal ein Talent-Management-Programm, was im Prinzip vom Einstieg eines Mitarbeiters bis zum Ausstieg aus der Company letztendlich den Mitarbeiter betreut, fördert und weiterentwickelt. Und das in Kombination eben mit einem ganz stringenten Learning-System, wo jeder Mitarbeiter entsprechend seiner Förderung auch individuelle Schulungs- und Entwicklungsprogramme bekommt.
So dass es eben nicht nur die Neuen sind, die dazukommen, die eine Förderung bekommen, sondern im Idealfall alle ihren Fähigkeiten entsprechend.
Genau, richtig, weil die Mischung am Ende des Tages macht es für uns und das bedeutet Arbeiten über Generationen hinweg, aber auch die Möglichkeit, alle Potenziale wirklich voll auszuschöpfen.
Was tut ihr denn darüber hinaus, um sicherzustellen, dass niemand vergessen wird oder vielleicht nicht so gefördert wird, wie er das wirklich besser aus sich herausholen kann?
Also wir starten im Prinzip damit auch mit vielen Programmen. Das heißt, also wenn jemand zum Beispiel neu bei uns ins Unternehmen kommt, dann gibt es ein ganz großes Onboarding-Programm, wo es aber dann auch so Level-Up-Communities gibt, wo also Netzwerke von neuen Mitarbeitern gefördert werden. Wir machen für Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, auch speziell Digital Boost-Trainings, wo jeder auch seine digitalen Fähigkeiten altersunabhängig weiterentwickeln kann. Wir machen spezielle Führungskräfteentwicklung, die auch immer darauf zielt, dass Führungskräfte auch Talente in ihrem Bereich fördern. Und wir machen auch ein ganz spezielles Förderprogramm für Experience Talents. Das heißt, Mitarbeiter, die ganz viel Erfahrung haben, bekommen auch zum Ende der Karriere hin immer noch Chancen, sich entsprechend weiterzuentwickeln und neue Aufgaben zu übernehmen.
So, dass jeder auch da abgeholt wird, wo er quasi gerade steht.
Genau, abgeholt wird, aber immer auch noch eine Perspektive hat, sich weiterzuentwickeln.
Was sind denn deiner Meinung nach so die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir vielleicht alle in Zukunft mehr und mehr brauchen? Und wie fördert ihr sie hier?
Also ich glaube, dass das Wichtige ist wirklich, dass man auf der einen Seite eine Wissensbasis hat zu dem Thema, in dem man tätig ist. Darüber hinaus muss man aber dieses, ich sag mal, althergebrachte Wissen auch kombinieren mit neuen Arbeitsweisen. Ich sag nur Digitalisierung, Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag, aber eben auch im technologischen Approach. Und ich glaube, das sind einfach die Themen, auch vielen Mitarbeitern, die Angst nehmen, auf digitale Tools zuzugehen und das dann auch gewinnbringend einzusetzen.
Das, was wir wahrscheinlich alle gerade jetzt schon so ein bisschen machen, wenn die nächste KI-Schulung reinflattert.
Genau, was wir, ich sag mal, in Schulungen machen, aber was ich persönlich auch schon ganz intensiv anwende, also wenn ich Texte schreibe oder Dinge mache, dann ist Copilot eigentlich immer so mein Ratgeber beziehungsweise der Sparringspartner, mit dem ich einfach Dinge auch nochmal durchgehe.
Und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel mehr werden.
Das wird viel, viel mehr werden. Ich hatte heute Morgen gerade noch das Gespräch mit einem Kollegen, der eben auch davon berichtet, dass wir im Prinzip auch ja Programmierungen, die wir machen, selbst schon eben mit künstlicher Intelligenz nochmal verifizieren lassen oder auch Vorschläge für Steuerprogrammierungen nehmen. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Und wenn man da ein bisschen technikaffin und begeistert ist, sind das super Chancen. Und ich glaube, das fördern wir für alle Mitarbeiter auch super gut.
Ihr seht, Schneider Electric macht sich da ziemlich viele Gedanken, wie man nicht nur neue Mitarbeitende fördert, sondern auch die, die vielleicht schon länger im Unternehmen sind. Räumlich nur ein paar Schritte weiter, bei Kone, hat man ebenfalls Ideen, wie man die besten Talente findet und fördert. Gesprochen habe ich mit Eileen Tufan. Ihr kennt sie aus der Folge zur dualen Ausbildung. Sie ist HR-Direktor und weiß deshalb sehr gut Bescheid über das Thema.
Hallo Frau Tufan.
Hallo Frau Stegner.
Was bedeutet denn bei Ihnen bei Kone dieser Begriff Talent und wie fördern Sie diese Talente?
Bei Kone definieren wir Talent als eine Kombination aus Fähigkeiten, Potenzial und Engagement, die es diesem Talent ermöglicht, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Wir haben bei Kone, wir sind ja ein riesiges Unternehmen mit über 65.000 Mitarbeitenden, dementsprechend macht natürlich jetzt nicht jeder das, was er für richtig hält, sondern wir haben natürlich auch zum Thema Talent einen jährlichen Prozess, der dann damit startet, dass jeder bei uns im Unternehmen seine Talentkarte auffüllen kann mit den Interessen, aber auch mit den Kompetenzen und Skills, die Person mitbekommt. Aber die Person kann sich sogar auch Rollen raussuchen, auf die sie sich gerne hin entwickeln möchte. Im nächsten Schritt wird dann die Führungskraft das bekommen, kann sich das anschauen und dann die Person auch bewerten. Ist die Person ein Talent? Ist sie vielleicht sogar ein globales Talent oder ist sie ein lokales Talent? Wir thematisieren das dann auch in nachgehenden Workshops. In jedem Abteilungsbereich werden dann sogenannte Talent-Workshops auch gemacht, wo dann auch die Nachfolgeplanung beispielsweise gemacht und sichergestellt wird, aber auch bestimmte Talente diskutiert werden und geschaut wird, inwieweit die Person sich für eine Führungs- oder eine Fachkarriere eignet. Und dann ist eigentlich der wichtigste Baustein, dass das identifizierte Talent und die Führungskraft sich im Schulterschluss zusammentun und auch darüber nachdenken, wie die Talententwicklung aussehen könnte. Also bei Kone ist es immer in der Verantwortung beim Talent selber, wo die Führungskraft dann unterstützt, das Talent zu fördern und zu entfalten und weiterzuentwickeln. Und die Führungskraft ist dann auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, auch den Weg zu ebnen, auch mal loszulassen und die Person auch weiterzugeben. Ich denke, da können wir sicherlich noch besser werden. Wir haben da seit ein paar Jahren mit angefangen, mit dieser Brille auf Talente zu gucken. Und ich glaube, wir haben da auch schon viel erreicht. Also wir konnten wirklich jetzt in dem letzten Jahr zum Beispiel oder auch in diesem Jahr bestimmte Talente, die auf unserer Talentliste standen, auch weiterentwickeln auf bestimmte Rollen und Positionen, die sie dann auch bekommen haben.
Wie stellen Sie denn dann sicher, dass vielleicht schüchternere oder weniger selbstbewusste Menschen nicht übersehen werden?
Da sind wir natürlich auf die Führungskräfte angewiesen, dass sie ein solches Talent identifizieren und dementsprechend auch versuchen, das weiterzugeben, aber auch selber das Talent vielleicht so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Mhm. Und dann muss man einfach schauen, was ist denn vielleicht auch eine potenzielle Rolle für diese Person, um sie vielleicht aus der Schüchternheit rauszuschubsen.
Um zu gucken, wo die Reise hingeht.
Genau.
Was glauben Sie denn, welche Kompetenzen, Talente, Fähigkeiten, wie auch immer man das ausdrucken möchte, werden in Zukunft besonders wichtig und wie bereiten Sie Ihre Mitarbeitenden heute schon darauf vor?
Also an Stelle Nummer 1, digitale Kompetenzen und Skills.
Unschlagbar.
Das ist 1, 2, 3, 4, 5, würde ich sagen. Das Thema Innovationsfähigkeit und Kreativität und soziale Intelligenz werden so meine Top 3 Themen, würde ich sagen.
Kone setzt also auch viel darauf, dass die Talente selbst Initiative ergreifen und sich einbringen. Ist sicherlich schon mal eine gute Übung für die angestrebte Führungsposition. Und ihr seht schon, es gibt nicht den einen Weg, wie man Talente fördern kann. Es gibt aber auf jeden Fall wissenschaftliche Betrachtungen dazu. Annette Kluge habe ich euch vorhin schon kurz vorgestellt. Aber nochmal. Sie ist Psychologin und Professorin am Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Uni Bochum. Mit ihr habe ich über das Thema Talenteförderung im wissenschaftlichen Sinne gesprochen und auch Sie zuerst mal gefragt, was für Sie denn ein Talent so genau ist. Hallo Frau Kluge.
Guten Morgen, grüß Sie.
Wie definieren Sie denn den Begriff Talent? Ist das etwas, womit man geboren wird oder ist das etwas, zu dem man werden kann?
Also natürlich werden wir alle als Talent oder Talente geboren. Wir haben ja als Baby, sagen wir mal, verschiedene sozusagen Anlagen, ja, die wir sozusagen auf die Welt bringen. Also vieles davon entwickelt sich ja erst über die Zeit. Also das Baby ist ja noch lange nicht sozusagen ausentwickelt. Schon unsere Intelligenzentwicklung ist erst mit ungefähr 18, 19 Jahren hat sich so ausgearbeitet oder ausgefaltet, kann man ja schon fast sagen. Also insofern ist ja sozusagen alles, mit dem wir auf die Welt kommen, erstmal nur sozusagen Talent und es entwickelt sich über die Zeit. Wir unterscheiden natürlich einerseits vielleicht so Anlagen, die einem mitgegeben wurden und gleichzeitig natürlich Dinge, die auch speziell gefördert werden. Also es kann sein, wie wir das aus der zum Beispiel Sprachentwicklung kennen, wenn Eltern ihren Kindern was vorlesen oder wenn man Sport macht oder wenn man, sagen wir mal, in Bildung investiert, können dann natürlich auch Dinge sozusagen gefördert werden. Also wir nennen das quasi immer so eine Interaktion von natürlich dem, was ich als Anlage mitbringe und der Förderung natürlich von außen, Elternhaus, Bildung und Schule. Gleichwohl würden wir natürlich sagen, Leute unterscheiden sich darin, wo sie besonders sozusagen talentiert sind. Also es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, also musikalisch bin ich gar nicht, während andere sich als musikalisch sehr talentiert vielleicht definieren würden. Andere würden sagen, ich bin, sagen wir mal, unheimlich kreativ oder ich bin innovativ, ich denke mir gerne neue Lösungen aus. Die anderen würden vielleicht sagen, also Sprache ist so mein Ding. Die nächsten sagen, ich kann Gruppen gut führen. So, also wir würden sagen, Talent ist etwas, was vielleicht über das hinausgeht, was man so offensichtlich sieht und was so der derzeitige Kompetenzstand ist. Also wenn wir von Talent sprechen, gehen wir immer davon aus, dass in den Leuten mehr schlummert, als wir offensichtlich sehen. Es braucht eine Umgebung und eine Förderung, damit diese Talente sich entwickeln können zu etwas, was uns vorschwebt.
Verstehe, das ist ja auch die alte Frage zwischen Nurture, Nature, was ist schon da, was kommt dazu?
Exakt.
Und wenn wir uns jetzt mal den beruflichen Kontext anschauen, über den wir hier ja sprechen wollen, was verstehen Sie denn da unter Talentförderung? Wo fängt das an?
Im Prinzip fängt es schon an. Einige Unternehmen machen das schon sehr früh, indem die mit ihren Praktikanten, Praktikantinnen weiter Kontakt halten, wo sie den Eindruck haben, das sind Personen, die können, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Studium fertig sind, bei uns, nachdem sie sich auch weiterentwickelt haben, bei uns einen guten Hafen finden. Also sehr früh fängt es eigentlich schon an, mit Leuten Kontakt oder in Kontakt zu treten und die im Prinzip auch so ein bisschen schon an sich zu binden. Sobald die im Unternehmen sind, also quasi durch Recruiting auch ausgewählt wurden, würden wir natürlich sagen, wir wählen die ja so aus, dass die nicht sozusagen nach einem Jahr mit ihrer, sagen wir mal, mit einer gewissen Förderung schon sozusagen ausgelernt haben, sondern Leute, von denen wir ausgehen, dass sie sich auch mit entsprechenden Fördermaßnahmen, Weiterbildungen, aber auch herausfordernden Jobmöglichkeiten einfach weiterentwickeln. Das ist, finde ich, jetzt jeder meines Erachtens ist grundsätzlich ein Talent. aber trotzdem gibt es Unterschiede sozusagen auch, wie weit wir jemanden weiterentwickeln können. Also das ist so ähnlich wie im Sport, finde ich. Also da sieht man auch, es gibt eben Talente, die können eben Hochsprung, aber dafür muss man auch eine bestimmte Körperkonstitution haben, damit das funktioniert.
Habe ich relativ früh festgestellt, dass ich keine Hochspringerin werde beruflich. Jetzt ist ja, also das schreiben sich ganz, ganz viele Unternehmen auf die Fahne. Wir fördern Talente, wir betreiben das. Aber man muss dafür ja erstmal Potenziale auch erkennen. Sie haben gerade gesagt, das ist nicht nur bei irgendwelchen Exzellenzprogrammen, sondern startet im Prinzip bei jedem, der irgendwie neu in Unternehmen kommt. Müssen sich da Personale auch ein bisschen auf ihr Bauchgefühl verlassen oder kann man das irgendwie wissenschaftlich messen, wer wozu geeignet ist, wer welches Talent mitbringt?
Ich hoffe, dass sich die Personale nicht nur auf ihr Bauchgefühl verlassen. Also Bauchgefühl ist ja prinzipiell nicht schlecht, aber wir haben natürlich in der Personalpsychologie schon sehr viele Methoden entwickelt. Zum Beispiel das sogenannte Entwicklungsassessment Center. Also man kennt vielleicht Assessment Center grundsätzlich aus dem Auswahlkontext. So ein Entwicklungs- oder Potenzial-Assessment Center setzt im Prinzip genau da an, um zu schauen, wie bewährt sich jemand in einer Aufgabe. Dann gebe ich dieser Person Feedback. Dann lasse ich sie nochmal eine ähnliche Aufgabe bearbeiten und schaue, wie gut die Person mit diesem Feedback schon in der Lage ist, das jetzt auf die neue Situation zu übertragen. Das heißt, ich will gar nicht gucken, wie ist der Stand jetzt, sondern ich will schauen, wie sich jemand weiterentwickelt, wenn ich Rückmeldung gebe. In der Annahme, dass eben Lernen oder Weiterentwicklung von Feedback abhängt. Also, dass man, das muss nicht immer explizit gegeben sein, aber es kann ja auch die Situation geben. Ja, oder wir haben später im Unternehmen sowas wie Führungskräftebewertungen, 360-Grad-Feedback, etwas in die Richtung, wo man ja auch vielleicht schon so sehen kann, aha, ich kriege Feedback, das bedeutet, ich kann mich weiterentwickeln. Also es gibt standardisierte Instrumente, die auch auf hohe Akzeptanz stoßen bei den Talenten, aber auch bei den Durchführenden, weil man natürlich da auch einen guten Einblick bekommt in das, was Personen mit Feedback in der Lage sind zu leisten.
Also gar nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch das Umgehen mit neuen Informationen quasi.
Ja, also wir wissen grundsätzlich aus der Forschung, was eben auch Prädiktoren sind oder sagen wir mal Variablen, die uns Berufserfolg vorhersagen, dass die eben einfach Wissen erwerben über ihre berufliche Laufbahn, dass die erfolgreichen sind. Also wenn ich dazu lerne, wenn ich mich anregen lasse, wenn ich aus den Begegnungen, sei es mit Kunden, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, einfach auch weiterentwickle. Das ist das Wichtige. Und sagen wir mal, diese Lernkompetenz, die dahinter steckt, einfach auch Feedback, sagen wir mal, auf sich zu attribuieren und zu sagen, aha, was kann ich machen? Manchmal gibt es ja auch Feedback, wo man sagt, das liegt jetzt nicht in meinem Einflussbereich. Ja, also wie wir das auch jetzt vielleicht gerade sehen, wenn Zölle erhoben werden, liegt das jetzt ehrlich tatsächlich nicht in meinem Einflussbereich. Aber man kann sich natürlich auf andere Bereiche konzentrieren, um zu sagen, was heißt das für mich? Wie kann ich mich umstellen oder darauf einstellen? Und darum geht's. Also erkenne ich aus dem Feedback die Dinge, die ich an mir verändern kann oder mit meinem Umfeld gemeinsam.
An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch kurz. Ich will euch nämlich ein weiteres Unternehmen zeigen, das Talentförderung betreibt. Die haben mit einem eigenen Portal, in dem sich Mitarbeitende quasi selbst ein Talentprofil anlegen können,
nämlich auch eine spannende Herangehensweise, die hier ganz gut reinpasst. Gesprochen habe ich mit Andrea Becher. Sie ist Global Head of Talent Acquisition, Leadership and Learning and Culture beim Düsseldorfer Konzern Henkel.
Wir sind hier heute bei Henkel zu Gast. Was bedeutet denn hier für euch im Unternehmen der Begriff Talent und wie fördert ihr das bei euren Mitarbeitenden?
Ja, also zunächst einmal freuen wir uns über jedes Talent, denn das bedeutet ja, es ist ein MitarbeiterInnen mit besonderen Kompetenzen und vor allen Dingen auch Potenzial. Und wir freuen uns auch über die Vielseitigkeit von Kompetenzen, da wir wirklich auch an die Kraft von diversen Teams glauben. Darüber hinaus ist es aber natürlich wichtig, dass man auch einen Common Sense hat, also wirklich auch sich darüber einig ist, welche Werte, welche Grundsätze und welche Ziele man gemeinsam verfolgen möchte. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal nutzen das Beispiel von einem Entwicklungsgespräch und welche Fragen wir uns dort stellen. Und das sind einmal, wie lebt das Talent unsere Führungsgrundsätze? Wie stark sind die strategischen Fähigkeiten der Person und wie nachhaltig ihre Ergebnisse? Und die Führungsgrundsätze sind dabei, wir handeln wie Unternehmerinnen, wir arbeiten als starkes Team, wir entwickeln Talente mit Leidenschaft und wir sind für unsere Ergebnisse verantwortlich. Darüber hinaus sind die strategischen Fähigkeiten Urteilsvermögen, Wirksamkeit und Adaptionsfähigkeit. Und wenn du das alles dann entsprechend verbindest mit guten Ergebnissen, dann wird das Entwicklungsgespräch für dich besonders gut ausfallen.
Sehr gut. Welche konkreten Programme gibt es denn bei euch, um dann genau diese Talente, die sich da so gut anstellen, zu fördern?
Also tatsächlich leben wir bei Henkel auch den sogenannten Growth Mindset. Damit meinen wir wirklich, dass du auch selber den Anspruch hast, ein Leben lang zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Das ist uns wichtig und entsprechend würde ich fast mal sagen, dass die erste Ebene ist, dass wir deine intrinsisch motivierte Weiterentwicklung möglich machen und fördern. Und zum Zweiten ist es aber natürlich so, dass auch unsere Vorgesetzten sich freuen, ihr Wissen zu teilen und entsprechend halt die Talente zu fördern. Und erst als Letztes kommt für mich eigentlich die Dimension, dass das Unternehmen zentral Lern- und Förderungsprogramme zur Verfügung stellt. Und wenn man sich die drei jetzt einzeln anschaut, wie fördern wir die eigenverantwortliche Weiterentwicklung? Wir haben eine große Plattform ins Leben gerufen, die heißt MySparks, weil du natürlich einen Funken setzt und entsprechend Wirkung erzielst. Wie läuft das ab? Du hast die Möglichkeit, erstmal dein Skill-Profil anzulegen und auch validieren zu lassen durch Kollegen und andere Mitarbeiter. Mhm. Und wenn du dein Skill-Profil klar hast, also sprich die Kompetenzen, in denen du gut bist, aber auch in denen du dich noch weiterentwickeln möchtest, kannst du das zum Beispiel auch abgleichen mit deinem nächsten Traumjob. Mhm. Und der wird auch wieder besondere Kompetenzen erfordern und das System zeigt dir an, wo vielleicht noch Nachholpotenzial ist und gibt dir dann auch direkt AI-basiert quasi Lern-Opportunities oder Lernmöglichkeiten, die wir halt bei Henkel anbieten, die jetzt genau diese Lücke schließen würden. Und wenn du sagst, das eine ist so das theoretische Lernen, gerne hätte ich noch Unterstützung sonst, dann gibt es auch Mentoren, die du dir aussuchen kannst, die dich dann auch noch auf dem Weg begleiten. Ja, und das alles mündet natürlich idealerweise da in dein Lifelong Learning, aber eben auch, dass du deinen Job findest. Und natürlich werden die Jobs, die gerade auch zur Verfügung stehen, ebenfalls im gleichen Programm angezeigt. Also das ist so ein bisschen der Bereich eigenverantwortliche Weiterentwicklung. Was die Vorgesetzten angeht, ist es natürlich unser Anspruch, dass jeder Vorgesetzte zu seinem Team, Kollegen eine super gute Beziehung aufgebaut hat. Das ist die Basis bekanntermaßen von allem. Gerne wirklich Wissen teilt und natürlich auch bei Coaching entsprechend den Mitarbeiter fördert. Und das führt auch dazu, dass wir Kulturinitiativen haben, die das Ganze unterstützt, wie zum Beispiel dieses Jahr Feedback for Growth ist unsere Initiative. Also wirklich, wir wollen uns auf Feedback fokussieren, damit eben das individuelle Weiterentwickeln möglich ist, genauso wie die Organisation als solche.
Mhm. So dass quasi beide Seiten davon lernen können.
Absolut. Denn ich meine, der Mitarbeiter, der auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln, der bietet ja automatisch auch einen größeren Mehrwert für die Organisation. Hm. Insofern ist es sozusagen ein Win-Win auf jeden Fall. Ja, und das bringt uns letztendlich zu dem Angebot, was das Unternehmen selber macht. Das ist einmal wirklich ein sehr umfangreiches Lern- und Trainingangebot, von dem du profitieren kannst und in Absprache mit deinem Vorgesetzten entsprechend halt dir auch aussuchst. Wir bieten auch Ehrenamtsmöglichkeiten vielseitiger Art und auch sehr beliebt, weil ich habe noch keinen Ehrenamtler getroffen, der nicht am Ende gesagt hat, ich hatte das Gefühl, ich habe davon fast mehr mitgenommen, als der, für den ich eigentlich das Ehrenamt ausgeübt habe. Ja, und zuletzt natürlich auch die Möglichkeit, und das ist auch super typisch für Henkel, dass wir wirklich die Möglichkeit bieten, Jobrotationen zu machen. Das kann mal ins Ausland gehen, das kann eine andere Abteilung sein. Und auch da profitiert man natürlich jedes Mal von der neuen Berufserfahrung.
Das heißt, ihr habt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, entweder vom Mitarbeiter aus selber oder auch vom Vorgesetzten. Stellt ihr so auch sicher, dass niemand übersehen wird, der vielleicht nicht der lauteste ist, der auffälligste ist und vielleicht eher ein bisschen schüchterner und sich nicht selber so in den Vordergrund stellt?
Ja, absolut. Ja, ich meine, natürlich, wir sind viele Mitarbeiter und man hofft immer, dass das der Fall ist. Das gilt natürlich intern genauso wie bei extern, wo es natürlich um modernen Recruitment-Prozess geht. Tatsächlich ist es eine Mischung von technisch basiert, wie dieses System, was ich gerade gesagt habe, weil sobald wir einen offenen Job haben, können wir natürlich gucken, welche Kompetenzen wir schon sozusagen in unserer aktuellen Workforce, sprich in unserer eigenen Belegschaft schon haben und oder wofür wir rausgehen möchten, um Talente von außen zu finden. Aber es ist natürlich trotzdem nach wie vor auch ein menschlicher Faktor dabei, weswegen wir sowohl die Recruiter als auch die Vorgesetzten und auch diejenigen, die Leute einstellen wollen, entsprechend schulen.
Du hast es gerade gesagt, es gibt nicht nur interne Talente, sondern auch die von extern. Wie findet ihr die denn?
Ja, also tatsächlich gibt es auch da natürlich die unterschiedlichsten Wege. Zum einen gibt es den sogenannten Begriff des Active Sourcing. Was meint man damit? Damit meint man, dass man tatsächlich schon proaktiv, also noch bevor eigentlich das Talent ganz konkret von jemandem gesucht wird, aber einfach weil es schon so selten ist und höchstwahrscheinlich irgendwann relevant wird, im Markt sucht. Und damit meine ich zum Beispiel über LinkedIn und also Social Media, um dann die Person anzusprechen und schon mal eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Um dann halt zu sagen, wenn die Stelle frei wird, die passt, dann sprechen wir uns direkt an und du bist auch schon vorab quasi über Henkel informiert und im Idealfall begeistert. Das ist Active Sourcing. Dann gibt es aber natürlich auch die typischen Kennenlernmöglichkeiten über vorherige Bewerbungsprozesse, wo du vielleicht nur die Zweitbeste oder der Zweitbeste warst, aber trotzdem natürlich ein großartiger Kandidat und der nächste Job wäre dann vielleicht der Best Fit mit dir.
War nur noch nicht die richtige Zeit.
Oder die eine Person für diese spezielle Stelle besser. Aber wie gesagt, die nächste kommt bestimmt und wir haben dich schon kennengelernt durch diesen Bewerbungsprozess und wollen den Kontakt mit dir nicht verlieren. Das Gleiche gilt für gute Praktikanten, die vielleicht noch die Masterarbeit schreiben wollen, aber auch gerne mit uns in Kontakt bleiben wollen und wir mit ihnen. Oder auch beim Messen, ganz klassisch. Was haben die alle gemein? Normalerweise dürften wir sie im zweiten Schritt gar nicht anschreiben, ne? GDPR-Gründen sozusagen. Aber wenn du dich halt registrieren möchtest für unsere Talent-Community, dann bist du halt im Pool, kriegst von uns hier und da Informationen und Newsletter und wir bleiben mit dir in Kontakt. Und wenn dann die richtige Stelle frei ist, dann melden wir uns nochmal und dann passt es für beide Seiten. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Der dritte ist natürlich von uns auch sehr, sehr beliebt, ist wirklich die Empfehlung über Mitarbeiter. Was schätzen wir daran so sehr? Tatsächlich, weil der Mitarbeiter natürlich dann diese Person kennt und auch schon einschätzen kann, ob diese Person für Henkel eine gute Passgenauigkeit hat, für beide Seiten sozusagen, weil darum geht's ja immer. Und deswegen sind eben die Empfehlungen der Mitarbeiter auch immer großartige Quellen. Ja, und wir sollten auch nicht vergessen, dass es gar nicht immer Henkel ist, die suchen, sondern natürlich auch die Talente selber und die dann vielleicht durch unsere Social-Media-Kampagnen oder eben durch die Karriere-Website auf uns aufmerksam geworden sind.
Und sich dann auf eine Stelle bewerben, wo sie einfach sich selber als gutes Talent für empfinden.
Genau. Und ich meine, da ist natürlich auch gerade die Arbeitgebermarke so entscheidend. Ja. Weil die ist ja im Grunde, also im Idealfall, erstens differenzieren zu anderen Unternehmen, aber vor allen Dingen die Möglichkeit zu schauen für das Talent, passt das Unternehmen für mich? Ne? Wie sieht es da hinter den Kulissen aus? Wofür steht das Unternehmen? Welche Kultur wird dort gelebt? Um dann halt eben zu schauen, ist es das Richtige für mich, um dann halt sich zu bewerben oder eben auch nicht.
Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen in die Zukunft, die Arbeitswelt verändert sich ständig, es gibt ständig neue Anforderungen. Was würdest du denn sagen, sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Skills, die wichtigsten Kompetenzen, die Mitarbeitende für die Zukunft brauchen? Und was tut ihr, um die bei Mitarbeitenden zu fördern?
Also zunächst einmal, wenn man in die Zukunft schaut, natürlich mit AI und allem, aber auch an gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns sind, dann muss ich sagen, dass alle Eigenschaften, die rund um das Thema Veränderung eine Rolle spielen, für mich an Bedeutung gewinnen werden. Das sind natürlich einmal das Thema Neugierde, also offen zu sein für Neues, aber auch Resilienz im Sinne von, dass eben nicht, wenn sich was verändert, die Frustration einen übermannt, sondern dass man halt eben der Veränderung auch positiv begegnet und damit dann auch die Anpassungsfähigkeit. Ja, also dass man halt wirklich auch sagt, wenn sich was verändert, gehe ich mit diesem Strom, sage ich jetzt mal.
Bereitschaft zur Veränderung.
Der Bereitschaft zur Veränderung, ja, und die Anpassungsfähigkeit als solche dann eben auch. Also das finde ich ganz entscheidend. Und ich würde sagen, der zweite Bereich, von dem ich denke, dass er in Zukunft sogar noch wichtiger wird, ist wirklich alles rund um Zusammenarbeit. Mhm. Und damit meine ich Fähigkeiten wie emotionale Intelligenz, Gesprächsführung, Kommunikationsfähigkeit, aber auch die Möglichkeit, sich zurückzunehmen und sein Ego in Richtung für das große Ziel, ja, dass es eben dann halt ums gemeinsame Ziel geht, mehr als um mich selbst. Tatsächlich muss man sagen, umso technischer die Zeit wird, umso wichtiger wird irgendwie auch das Zwischenmenschliche, auch fürs Wohlbefinden.
Spannend, oder? Wieder eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt aber zurück zum Gespräch mit Frau Kluge. Mich interessiert natürlich auch, was sie im Bereich Talentförderung so verbessern würde, wenn sie könnte. Was würden Sie denn sagen, was sind die größten Fehler, die so in der Talenteförderung passieren? Was wird ausgelassen? Wo würden Sie sich wünschen, dass noch was, ja, passiert?
Ein Punkt, den ich eben noch vergessen hatte, war so, Talentförderung bedeutet vor allen Dingen auch, dass das ein bisschen unabhängig wird vom direkten Vorgesetzten. Ja, also früher war es eher so, dass Vorgesetzte gesagt haben, ich habe hier einen interessanten Kandidat, Kandidatin, die könnte ich mal vorschlagen. Auf der anderen Seite waren viele Führungskräfte, dachten sich aber auch, naja, es ist ja für mich sehr ungeschickt, wenn ich jetzt meine besten Leute sozusagen in die Talentförderung gebe, dann habe ich die ja nicht mehr, sondern jemand anders. Also insofern gab es da auch so Erfahrungen, dass man natürlich die eigenen Leute nicht gerne irgendwo anders hingehen lässt. Und es war natürlich auch vielleicht so ein bisschen lokal begrenzt. Also heute denken wir ja eher in internationalen Strukturen. Also nehmen wir einen internationalen Konzern oder Unternehmen mit unterschiedlichen Standorten weltweit, würde man Talentförderung jetzt eben auf so eine sozusagen übergreifende Ebene haben. Dahinter liegen sogenannte Kompetenzprofile für bestimmte wichtige, also wir nennen das Schlüsselpositionen, und man könnte quasi über diese Talentförderung in jedem Standort, sei es in Indien, in Südamerika, in England, in Deutschland, anschauen, sagen wir mal, welche Kompetenzprofile bringen die Leute mit. Ja, also ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass Führungskräfte mir das vorschlagen, sondern ich könnte das sozusagen unabhängig sehen und die auch sozusagen unabhängig von ihrem Standort interessanten Tätigkeiten zuordnen. Das ist eigentlich das Interessante. Was da so falsch gemacht wird, ist, man muss diesen Talenten im Prinzip, also man muss es mit Personalplanung oder Nachbesetzung, also Nachfolgeplanung kombinieren. Weil man weckt ja Erwartungen bei jungen Leuten oder Talenten, wie man, also üblicherweise sagt man so in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren, dann eine entsprechende Führungsposition zum Beispiel setzen will. Dazu muss ich natürlich meine Nachfolgeplanung gut sortiert haben und wissen, ja, welche Positionen da frei sind. Und es kann schon mal passieren, dass man jetzt eben jemandem nicht unbedingt was Passendes anbieten kann. Also man muss sich als Organisation auch überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt kein konkretes Stellenangebot habe? Also nur eine Förderung, ja, wird den Leuten langfristig nicht reichen. Da muss man halt auch sagen, wir haben dir jetzt gerade nichts zu bieten. Und es wird manchmal auch dementsprechend vorgeschlagen, dass man sozusagen dann auch jemanden aus so einem Talentpool zum Beispiel auch wieder rausnimmt. Einfach weil man jetzt gerade konkret nichts bieten kann.
Weil es ja auch nicht sinnig ist, dass ein Unternehmen nur noch aus Führungskräften besteht, die alle nur quasi für den Titel da sitzen und so, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
Ja, also auch weil es ja viel, also gerade wenn man jemanden als Talent auszeichnet, ja auch meine Erwartungshaltung damit transportiert oder kommuniziert. Und es macht nicht viel Sinn, sozusagen immer die Leute in so einer Erwartung zu halten, die dann einfach nicht erfüllt wird, weil dann kommt die Enttäuschung natürlich auch dazu.
Das führt auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass jetzt die allein fachliche Kompetenz gar nicht alleine entscheidend ist, sondern auch so die Bereitschaft zu lernen. Wie wichtig sind denn solche Dinge, die so, ja, früher hat man sie als Soft Skills bezeichnet, also so dieses Zwischenmenschliche, der persönliche Draht. Wie wichtig ist das denn für die Förderung, aber natürlich auch für die Talente selber?
Also für die Förderung kommt es natürlich darauf an, dass ich den Talenten, die sind ja meistens inhaltlich fachlich ausgewiesen, aber ihnen vielleicht einerseits für den Kontext der Organisation. Das könnte sein, was Organisationskultur angeht, Normen und Werte. Wie macht man die Dinge hier, noch Dinge mit auf den Weg gibt. Aber natürlich auch, finde ich, die Art und Weise des Miteinanders. Und Führungsaufgaben haben immer mit Kommunikation zu tun. Also die meisten Führungskräfte sitzen ja nicht in Kämmerlein und brüten über eine Lösung, sondern sie sprechen mit ihren Mitarbeitenden, sie sprechen mit Kollegen, sie sprechen mit den Vorgesetzten. Also sprechen und kommunizieren ist eine der Hauptaufgaben. Zwischendurch muss man auch nochmal Probleme lösen, Entscheidungen treffen und vielleicht vorausplanen und sich an der Strategie mit beteiligen. Aber letztendlich sind das alles kommunikative Aufgaben. Und insofern spielt das natürlich eine große Rolle, auch zu überlegen, wie ich denn zielgruppenbezogen spreche. Also wenn eine Veränderung ansteht und ich spreche mit meinen Mitarbeitenden, mache ich das natürlich anders, als wenn ich jetzt vielleicht mit meinen Kollegen in einem Teammeeting sitze und wir diskutieren oder streiten vielleicht auch über Ressourcen. Und ich glaube, diese zielgruppenadäquate Kommunikation ist extrem wichtig, bis hin zu, dass man sagt, also welche Formen des eben Kooperierens gibt es, also wie funktioniert auch so eine Organisation, aber auch natürlich das Thema Führung, also was bedeutet Führung, was erwarten Leute von Führung, was ist aber auch vielleicht unrealistisch, jeder hat ja vielleicht irgendwie so ein Führungsbild, also es gibt da sehr viele Themen, die jetzt auch sehr aktuell sind, wie so zum Beispiel das Thema, also ich nenne das lebensspannbezogenes Führen. Also ich habe ganz junge Leute, ich habe vielleicht aber auch ältere Beschäftigte. Wie gehe ich mit denen um? Was erwarten die von mir? Ja, also das Thema Diversität im weitesten Sinne.
Auch überall, glaube ich, gerade ein Thema. Ja. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Kommunikation auch ein ganz wichtiger Punkt ist, besteht da nicht die Gefahr, dass quasi nur die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, lauten und auffälligen gesehen werden und die vielleicht etwas schüchterneren Mitarbeiter Gefahr laufen, übersehen zu werden?
Also wir gehen ja davon aus, dass Kommunikation prinzipiell auch erlernbar ist. Ja, auch wenn wir natürlich denken, Gott, das tue ich ja den ganzen Tag, was soll ich da jetzt noch lernen? Aber gerade nur das Thema, also es geht gar nicht darum, sozusagen sich Gehör zu verschaffen, sondern vor allen Dingen ja auch in Situationen, in denen es um Konflikte geht. Und eigentlich geht es in Organisationen immer im weitesten Sinne um Ressourcen. Also ich sage jetzt mal Konflikte, nicht im Sinne von man schreit sich an, sondern es steht nicht für alles Ressourcen zur Verfügung. Also man muss sich permanent damit beschäftigen, wo geben wir unsere finanziellen, zeitlichen Humanressourcen rein. Und da muss man natürlich irgendwie auch rangeln können. Also so dieses Thema, ne? Irgendwie Konfliktlösung, aber auch Verhandlungen, das ist eins. Und das wäre eigentlich ja Aufgabe, auch in so einem Entwicklungs- oder Potenzial-Assessment-Center rauszufinden, wer denn unter diesen Bedingungen sich eben als geschickt und kompetent erweist. Und was man auf alle Fälle einrichten sollte, ist, also dass für solche Potenzial-ACs nicht nur Personen benannt werden, die von ihren Vorgesetzten vorgeschlagen werden, sondern dass es auch Selbstnominierungen geben kann. Ja, dass man sagt, also ich sehe mich eigentlich so, bisher bin ich vielleicht eher übersehen worden, aber ich traue mir das zu. Und dass man dann sozusagen jedem die Chance gibt, sich da auch zu zeigen.
Wenn Sie unbegrenztes Budget hätten, träumen wir mal, think big. Was würden Sie unbedingt in ein Förderprogramm für Talente packen? Wie sähe das aus?
Ich denke, so Formen von Job Rotation zeigen einfach auf, dass sich jeder mal auch beweisen kann. Trainee-Programme machen das schon so ein bisschen und das sind ja, finde ich, auch so erste Formen, wo man sagt, ne, wir wollen eher so Generalisten. Die durchlaufen so ein Programm von mehreren Monaten. Da können die einerseits für sich was lernen, können aber auch schon mitarbeiten. Und man kriegt natürlich schon eine Einschätzung von Führungskräften oder Kollegen, wie die Person sich so macht. Das halte ich für einen ganz interessanten Ansatz, der im Moment wieder weniger en vogue ist. Finde ich schade. Heute macht man irgendwie dieses ganze Onboarding häufig so webbasiert. Das kann auch funktionieren, wenn es gut gemacht wird, aber ich glaube, diese sozusagen auch das Erproben von unterschiedlichen Herausforderungen, ja, ist eine ganz wichtige Basis, die aber auch der ganzen Organisation guttun würde, wenn man einfach mal die Perspektive wechselt und sieht, warum warum sind wir immer im Clinch mit dem Vertrieb oder warum sind wir immer im Clinch mit der Produktion und warum ist das eigentlich so, und einfach den Perspektivwechsel dazu haben. Also ich glaube, das wäre etwas, was natürlich sehr gute Planung bedarf, ne? Und auch zu sagen, okay, wie können wir das gut managen, was läuft denn da? Also das ist sehr viel Planung hinter den Kulissen. Das fände ich einen sehr sinnvollen Ansatz.
Das ist ein bisschen wie bei uns im journalistischen Volontariat, wo man quasi immer verschiedene Redaktionen durchläuft. Und ja, es ist viel Planungsaufwand, auch dann für einen selber, aber es lohnt sich auch, finde ich. Ganz persönlich zum Schluss, wer oder was hat Ihr eigenes Talent denn gefördert? Wie sind Sie hier hingekommen, wo Sie jetzt heute sind?
Also es gibt so verschiedene Stationen natürlich in so einer wissenschaftlichen Karriere. Leute, die einen unterstützt haben, so ein eigenes Thema zu beforschen. Also schon in meiner Diplomarbeit, wo ich was machen wollte mit Kreativität und Training von Kreativität und zumindest auch da immer Unterstützung hatte. Und anschließend ist es eher so der Punkt, dass man, wir alle veröffentlichen ja unsere Forschungsergebnisse, reichen die bei Zeitschriften ein, und manchmal ist man mehr erfolgreich, manchmal weniger, aber trotzdem gibt es dann manchmal so Momente, wo man eine Rückmeldung bekommt. Und jemand, ein Kollege aus Osnabrück, hatte damals gesagt, ich finde diesen Artikel eigentlich, ich finde ihn super und daraus sollten wir dringend was machen. Und eigentlich ist das nicht üblich, dass man sich als Gutachter sozusagen bekannt gibt, weil es ist ja eigentlich anonym. Und jemand hat aber gesagt, ich finde das so toll, deshalb lassen Sie uns da was zusammen machen. Das hat mir sehr viel Mut damals gemacht und ich fühlte mich da sehr unterstützt. Und wir haben einiges zusammen auch geschrieben und entwickelt, was mir damals einfach auch so emotional gut getan hat. Also dass jemand sagt, oh, wir machen das. Und es ist vielleicht nicht Mainstream, aber wir machen es trotzdem.
Wie Talentförderung konkret aussieht, das ist also immer auch ein wenig davon abhängig, wie ein Unternehmen arbeitet. Ein bisschen anders als bei anderen ist es nämlich zum Beispiel bei E.ON Force. Mit Steffen Kartenbender, dem Leiter dieser Force, habe ich ja schon mal zum Thema Fachkräftemangel gesprochen. Durch das sehr projektbezogene Arbeiten dort sieht auch Talenteförderung bei ihm ein bisschen anders aus. Steffen, was bedeutet denn bei dir, bei der E.ON Force, der Begriff Talent und wie sieht eure Strategie aus, die auch zu fördern?
Zunächst mal zu dem Begriff Talent. Der kommt ja aus dem Angelsächsischen. Und in der deutschen Sprache versteht man unter Talent eher sowas, was einem genetisch vielleicht mitgegeben wurde. Ja, der hat Talent fürs Singen oder der kann drei Bälle in der Luft halten oder sowas. Eher sowas Künstlerisches, der hat da ein Talent. Und das ist schon der erste, ja, Trap oder in die Falle, in die man da reintreten kann. Wir verwenden den Begriff in der Auslegung, wie ich ihn noch kenne, ist ein bisschen clumsy, aber letztlich Leistungsträger. Die Strategie der Förderung ist natürlich ganz klar im Zusammenhang mit unserem Performance-Prozess. Wir haben also einen sogenannten, da kommen jetzt auch wieder viele englische Begriffe, Performance Cycle, also der hat quasi vier Phasen. Der beginnt mit einem Pre-Panel. Also wir haben 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben 6 Teamleiter. Also die werden in Domains geführt, 6 Domains. Da sind jeweils so 20 bis 30 Leute drin. Und in diesem Pre-Panel besprechen wir im Führungskreis, welche Leute eigentlich hier wie performt haben. Da haben wir eigene Beobachtungen, da haben wir Bewertungen unserer Kunden, wir kriegen Kundenfeedback und wir versuchen nach bestimmten Peer Groups diese, ich sag mal, Performance zu evaluieren. Das Schwierige dabei ist, wie kalibriert man das? Der berühmte Englischlehrer, der nie eine 1 gibt. Ja, also die Kunden sind ja alle unterschiedlich, ne? Und die Kunden haben bei uns tatsächlich so einen strengen Grad, mit dem wir das versuchen zu egalisieren. Ne? Und wir haben auch ein Instrument, das heißt Skill Matrix. Also sprich, wir haben bestimmte Anforderungskategorien, zum Beispiel Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern. Und dann haben wir ausformuliert Verhaltensbeispiele, woran man erkennt, dass das einer gar nicht beherrscht oder eben zur Perfektion beherrscht. Und das ist unser Evaluierungsprozess. Und in diesem Pre-Panel finden wir je nach Peer Group heraus, wo ist das Top-Quartil unserer Leute, wo ist so das Mittelfeld und wo sind noch, wir nennen die so eine Verfolgergruppe, wo sind die, die jetzt in ein bestimmtes Karrierelevel gerade eingestiegen sind und wie müssen wir die entwickeln?
Und wie stellt ihr da sicher, dass niemand mit Potenzial vielleicht übersehen wird? Also wie findet ihr eure Talente?
Also die Kunden müssten blind sein und die Dinge nicht sehen. Wir müssten eine gestörte Wahrnehmung haben, um da wirklich jemanden zu übersehen. Das ist eigentlich fast gar nicht möglich, zumal ja meine Domain-Heads auch im permanenten Austausch mit den Leuten stehen. Also das würde ich fast ausschließen, dass da jemand durchs Rost fällt. Und wir haben am Ende auch, wir sind ein mitbestimmtes Unternehmen und wir sind unserer Mitbestimmung auch, was eben diese Vergütungsfragen angeht, die da dranhängen an diesem Performance. Das ist dann die nächsten Stufen in diesem Performance Cycle. Das geht dann bis hin zu der Frage, wie liegen die Gehaltssteigerungen, die wir den besten Leuten natürlich zukommen lassen, um sie zu halten und auch hier unsere Loyalität auszudrücken. So, und da ist die Mitbestimmung mit im Boot und die stellt auch Fragen und die lässt sich auch die Begründung vorstellen. Und da können wir nicht nach Gutsherrenhart mal einfach sagen, dem geben wir jetzt mehr oder das ist ein Leistungsträger und das nicht. Also das ist alles solide ausgearbeitet und gibt auch viele Instrumente, die wir da am Start haben.
Ein anderer, besonderer Fall liegt ja vor, wenn ein Unternehmen noch nicht auf eine jahrzehntelange Historie zurückblickt und in gewisser Weise noch im Wachstum ist. Das ist zum Beispiel bei Convex Energy der Fall. Aber das kann euch der CEO Alexander Reinhold viel besser erklären.
Hi Alex.
Hi.
Was bedeutet bei euch im Unternehmen denn der Begriff Talent und was macht ihr, um diese zu fördern?
Talent ist bei uns tatsächlich eine Kombination aus Skills. Mhm. Ja? Also wir schauen sehr stark auf die Lebensläufe der Leute, die Qualifikationen, dass sie von Top-Universitäten kommen, von Top-früheren Arbeitgebern, wenn sie nicht direkt von der Universität kommen. Aber auch die Bereitschaft, Leistung zu bringen. Mhm. Ja? Also das ist etwas, gerade in den letzten Jahren, wo wir mehr und mehr nachschauen. Früher war das relativ selbstverständlich. Heutzutage wird das etwas schwerer, muss ich sagen. Das prüfen wir dann meistens in den Vorstellungsgesprächen. Aber diese Kombination ist wirklich dann am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Und die Förderung, die beginnt ab Tag 1. Ja? Also meistens schon in den Interviews, wenn man ehrlich ist. Ja? Also wir stellen Leute nicht ein, um sie in einem Job für immer zu lassen, sondern wir sind ein Unternehmen mit derzeit ungefähr 50 Mitarbeitern in einem derartig kleinen Unternehmen vergleichsweise und sehr dynamischen Unternehmen, in dem es ständig Veränderungen gibt, entwickeln sich durch diese Veränderungen dann auch immer wieder neue Potenziale. Und wir schauen von Tag 1 wirklich bei jedem Menschen drauf, was kannst du leisten, was kannst du auf den Tisch bringen, welche Ideen hast du? Und auf Basis dessen kann ich jetzt aus dem Stegreif, könnte ich von 4, 5 Leuten erzählen, in den letzten 12 Monaten alleine, die von relativ juniorigen Positionen in relativ seniorige Positionen gewachsen sind, einfach weil sie einerseits die Qualifikation mitgebracht haben, aber andererseits dann halt auch Bock hatten.
Habt ihr konkrete Programme oder ist das was so in der Unternehmens- und Führungskultur eher implementiert ist?
Ja, wir sind tatsächlich gerade genau in dieser Phase, Programme aufzubauen. Ja, also bei 50 Mitarbeitern stehst du an dieser Schwelle, an dieser typischen Schwelle. Du hast einerseits noch den Überblick auf jeden Einzelnen oder auf jede Einzelne. Ja, das schaust du dir natürlich an und vertraust auch darauf, dass die Führungskräfte dementsprechend immer wieder erinnert werden und ausgebildet werden. Mhm. Darauf legen wir schon sehr viel Wert. Wir sind aber tatsächlich gerade auch dabei, Programme zu bauen. Einerseits natürlich haben wir Perks, ja, wir haben ein Fitnessstudio bei uns im Büro, wir haben ein Bistro, wir haben eine tolle Dachterrasse, die Büroeinrichtung ist tipptopp, ist wirklich sehr schön, aber das ist ja jetzt nicht das Programm. Wir haben auch sehr viel in Learning and Development investiert, sodass die Leute sehr schnell in Fahrt kommen, sozusagen, wenn sie vor allem industriefremd bei uns anfangen. Sind aber tatsächlich jetzt gerade an dieser Schwelle, die ich gerade besprochen habe, Programme auszuarbeiten, die den Karrieretrack, würde ich mal sagen, etwas systematischer machen. Aber da muss man auch vorsichtig sein, glaube ich, ja, weil zu systematisch bei einem zu kleinen Unternehmen, da schießt du dir ins Knie. Zu wenig systematisch bei einem zu großen Unternehmen hast du absolutes Chaos. Und wir sind, glaube ich, gerade genau da, das so ein bisschen auszubalancieren.
Genau in der Mitte. Wie stellst du denn heute sicher, dass kein Talent bei euch übersehen wird? Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr da an einer Schwelle seid. Wie passt du auf, dass euch keiner durchs System rutscht?
Ja, wahnsinnig schwer. Also Talente bekommt man ja über verschiedene Kanäle. Ja. Einerseits gibt es den proaktiven Weg, sich mit Universitäten zusammenzuschließen, immer wieder zu schauen, was passiert im Markt, hellhörig zu sein übers Netzwerk und so weiter. Da geben wir unser Bestes, also auch jede Person, die irgendwie involviert ist. Wir schauen nicht nur nach Talenten, die wir jetzt auf unserer Website nach Stellen, die wir auf unserer Website ausgeschrieben haben, sondern wir schauen natürlich auch, was bewegt sich gerade, ja, was ist verfügbar, und die besten Leute sind halt diejenigen, die das Unternehmen am Ende erfolgreich machen. Andererseits gibt es ausgeschriebene Stellen, und da wird es etwas schwieriger. Ja, also es gibt gerade im Bereich Data Scientist zum Beispiel, es ist jetzt ein Bereich, wo das sehr, sehr stark ist, wenn man da eine Stelle ausschreibt in Berlin, derzeit bekommt man 500, 600, 700 Bewerbungen relativ schnell. Und da ist es schwierig, den Überblick zu behalten und aus diesem riesigen Heuhaufen mit sehr vielen Nadeln dann die beste Nadel zu finden, ist tatsächlich eine große Herausforderung, kommt aber stark auf die Stelle an. Ja, und wir haben limitierte Ressourcen und müssen damit dann auch richtig umgehen. Es ist so eine Mischung aus Wissenschaft und Kunst, muss man sagen. Ja, also es gibt Recruiter und Manager, die da ein sehr gutes Gespür für haben, aber es ist nicht immer einfach, ehrlich gesagt.
So, ziemlich viel Input heute. Aber ihr seht, alle der befragten Unternehmen haben das Thema auf dem Schirm und gehen es auf ihre Weise an. Dabei geht es nicht nur darum, ob die Initiative zur Förderung von Mitarbeitenden selbst oder von Unternehmensseite ausgeht. Alle Unternehmen müssen natürlich auch schauen, was sich für ihr Geschäftsmodell eignet. Arbeitet man eher projektbezogen, ist eine Förderung für Mitarbeitende über Jahre hinweg vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Für andere Unternehmen ist genau das spannend, weil sie so gute Leute auch ein bisschen an sich binden können. Wie so oft muss man sich also den Einzelfall anschauen. So auch bei den Talenten selbst. Denn jeder bringt andere Erfahrungen mit und hat andere Pläne für die Zukunft. Was aber alle gemeinsam haben? Der beste Tipp ist gute Kommunikation. Redet mit euren Vorgesetzten darüber, wo ihr hinwollt, was eure Stärken sind und wo ihr vielleicht noch besser werden könnt. Dann habt ihr nicht nur gute Chancen auf ein besseres Verhältnis zueinander, sondern könnt auch eher von allen Angeboten profitieren. Also raus da und ab zum nächsten Feedbackgespräch. Bis dahin könnt ihr aber auch noch ein bisschen Zukunftsorte hören. Nächste Woche melden wir uns wieder mit einer neuen Folge. Habt eine gute Zeit bis dahin. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.